Stell dir vor, du wachst morgen auf und dein Job existiert einfach nicht mehr. Und zwar nicht, weil du irgendwas falsch gemacht hast oder deine Firma pleite ist, sondern weil, naja, die reine Notwendigkeit für einen Menschen, diese Aufgabe zu machen, weltweit einfach weg ist.
Komplett wegrationalisiert.
Genau. Wegrationalisiert durch Systeme, die nicht schlafen, die keine Fehler machen und die vor allem exponentiell skalieren.
Ja.
Wir kommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir schauen uns heute ein echt faszinierendes Dokument an. Das heißt, der schwierige Übergang in die Zukunft.
Hallo auch von mir.
Und wir wollen heute der Frage nachgehen, was eigentlich mit uns passiert, wenn diese klassische Lohnarbeit flächendeckend wegfällt. Also egal, ob du KI jetzt für einen totalen Hype hältst oder schon Angst um deinen eigenen Job hast, diese Analyse wird deine Sichtweise auf das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, komplett auf den Kopf stellen.
Absolut. Und wir reden hier bewusst nicht über so typische Tech-News.
Nee, genau.
Also es geht jetzt nicht darum, ob irgendein neues Sprachmodell 10% schneller programmiert oder ob die Bilder noch realistischer aussehen. Wir blicken hier wirklich auf das absolute Fundament, also auf die nackte Überlebensfrage unserer ganzen Gesellschaftsstruktur.
Krass, ja.
Wenn wir nämlich diesen Kern, also die Arbeit, aus unserer DNA streichen, dann müssen wir völlig neu definieren, wie Macht, wie Teilhabe und auch wie sozialer Frieden überhaupt noch funktionieren können.
Okay, dröseln wir das mal auf. Wir wollen das ja heute wirklich im Detail verstehen. Wo genau stehen wir denn laut diesem Dokument aktuell in dieser ganzen Debatte?
Ja, also der Text macht da direkt am Anfang eine extrem scharfe Beobachtung. Und zwar haben wir aktuell eigentlich gar keine einheitliche Debatte.
Okay.
Wir haben uns im Grunde in drei ziemlich isolierte Lager aufgespalten. Und die reden völlig aneinander vorbei.
Ah, verstehe. Was ist das erste Lager?
Das erste Lager, und das ist wahrscheinlich so die schweigende Mehrheit, das sind die Ausblender.
Das ist so, diese Fraktion wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oder?
Ganz genau. Die nehmen das Thema irgendwie nur so als Rauschen im Hintergrund wahr, aber die sehen keine unmittelbare Bedrohung für ihr eigenes Leben oder ihr eigenes Modell. Die denken extrem linear die Zukunft.
Okay. Also die gehen davon aus, dass alles so weiterläuft wie bisher.
Ja, das sind Leute und übrigens auch große Teile der Politik, die heute ernsthaft über Rentensysteme oder Arbeitsmarktgesetze für das Jahr 2040 diskutieren.
Ja.
Und die gehen dabei fest davon aus, dass dieser alte Kreislauf aus 40-Stunden-Woche, Lohnsteuer und Rentenbeitrag in 20 Jahren noch genauso funktioniert wie 1995.
Wow. Das ist ja ein bisschen so, als würde man auf der Titanic noch schnell neue Tarifverträge für die Kohlenschaufler aushandeln, während das Wasser eigentlich schon knöchelhoch im Kesselraum steht.
Das ist ein sehr gutes Bild, ja. Genau so agieren die.
Okay, das waren die Ausblender. Wer bildet dann das zweite Lager?
Das sind die Besorgten. Oder man könnte auch sagen, die Panischen. Die blicken halt auf diese exponentiellen Kurven der Technologie und sehen primär eine absolute Dystopie.
Also massiver Arbeitsplatzverlust und so weiter.
Genau. Totaler Jobverlust, eine extreme Machtkonzentration bei ein paar wenigen Tech-Giganten und letztlich auch den totalen Kontrollverlust der Politik über die Wirtschaft.
Was ja, ehrlich gesagt, angesichts der Entwicklungsgeschwindigkeit durchaus nachvollziehbar ist.
Absolut. Die Sorgen sind ja nicht unbegründet.
Aber dann gibt es da ja noch diese, ich nenne sie mal Silicon Valley-Fraktion, die das Ganze fast schon wie so eine religiöse Erlösung feiern. Das ist dann das dritte Lager, nehme ich an.
Richtig. Das sind die Utopisten. Das ist zwar die kleinste Gruppe, aber oft die lauteste. Das Dokument nennt hier Elon Musk als ein sehr prominentes, wenn auch umstrittenes Beispiel für diese Denkweise.
Ah ja, Musk, klar.
Diese Gruppe träumt von einem sogenannten Universal High Income.
Warte, High Income, nicht Basic Income.
Genau, High Income. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist nicht einfach das klassische bedingungslose Grundeinkommen, wo der Staat ein bisschen Steuergeld umverteilt.
Okay.
Bei diesem Universal High Income geht man davon aus, dass KI und Robotik eine derartige Hyperproduktivität auslösen.
Dass quasi alles im Überfluss da ist.
Exakt. Energie, Güter, Dienstleistungen, das wird alles praktisch kostenlos.
Verstehe. Das ist dann so ein echtes Post-Scarcity-Szenario, wie so ein Schlaraffenland, in dem die Maschinen den gesamten Planeten bewirtschaften und wir Menschen in einem nie dagewesenen materiellen Wohlstand leben.
Genau so stellen die sich das vor.
Und wir müssen keinen Finger mehr krumm machen. Klingt doch eigentlich erstmal nach dem ultimativen Ziel der Menschheit, oder? Wo ist da jetzt laut der Analyse der blinde Fleck?
Ja, was hier wirklich faszinierend ist, der Autor des Dokuments streitet gar nicht ab, dass dieses utopische Zielbild technologisch irgendwann vielleicht sogar erreichbar sein könnte.
Okay, interessant.
Aber der massive blinde Fleck in der ganzen Debatte ist eben nicht dieses Ziel. Es ist die Übergangsphase dorthin.
Ah.
Weil alles, was sich standardisieren, skalieren und optimieren lässt, wird von den Algorithmen geschluckt werden.
Mhm.
Das fängt ja in der Verwaltung und Buchhaltung an, geht dann über Logistik und Transport, denk an Lkw-Fahrer, bis tief ins Handwerk und in die Pflege, sobald die Robotik physisch aufholt.
Ja, logisch.
Aber dieser brutale Abbau der Lohnarbeit passiert halt, bevor dieser utopische Überfluss überhaupt eintritt.
Das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Das ist, als würden wir einen fantastischen Urlaub auf so einer Trauminsel planen. Den Champagner haben wir schon kalt gestellt.
Ja.
Aber wir ignorieren völlig, dass das Boot, mit dem wir diese stürmische See dorthin überqueren müssen, ein massives Leck hat.
Genau das ist das Problem.
Die große Frage ist also, wie überleben wir diese Überfahrt, ohne dass wir uns gegenseitig über Bord werfen?
Und diese Überfahrt ist wirklich der absolute Kern des Dokuments. Und sie ist deshalb so extrem lebensgefährlich für unsere Demokratien, weil mit der Lohnarbeit nicht nur der Gehaltscheck verschwindet.
Sondern?
Es brechen zwei historische Pfeiler unserer Zivilisation ein. Der erste Pfeiler ist die Machtbalance.
Okay, lass uns da mal tiefer reingehen. Wir betrachten Arbeit ja meistens als einen rein wirtschaftlichen Tausch, also Zeit gegen Geld.
Mhm.
Aber du sprichst hier von Macht. Meinst du damit die Verhandlungsmacht der breiten Masse gegenüber dem Kapital?
In die Geschichte schauen, also von der industriellen Revolution bis heute.
Ja.
Warum haben ganz normale Bürger überhaupt politische Rechte, Sozialsysteme und einen gewissen Wohlstand erstritten?
Naja, weil sie streiken konnten, oder?
Genau, weil das Kapital, also die Fabrikbesitzer, die Konzerne, auch der Staat, die physische und kognitive Arbeitskraft der Massen einfach brauchte, um überhaupt Wert zu schöpfen.
Kapital braucht Arbeit und Arbeit braucht Kapital.
Richtig. Diese gegenseitige Abhängigkeit erzwingt immer Kompromisse. Und das ist das unsichtbare Fundament, auf dem Demokratien eigentlich stehen.
Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Also wenn ich heute als Lkw-Fahrer oder als Buchhalterin streike, dann kann ich das System lahmlegen. Ich habe einen echten Hebel.
Mhm.
Wenn jetzt aber so eine Flotte von autonomen Systemen und KI-Agenten meine Arbeit macht, dann bräuchte das Kapital vielleicht noch, um zu überleben.
Aber das Kapital braucht dich nicht mehr.
Wahnsinn. Ja.
Genau das passiert nämlich, wenn KI die Produktivität komplett von der menschlichen Arbeit entkoppelt, dann löst sich dieser historische Hebel einfach in Luft auf.
Verstehe.
Die Macht verschiebt sich dann zu 100% auf die Seite derer, die die Algorithmen, die Rechenzentren und die Maschinen besitzen.
Das heißt, für den Großteil der Bevölkerung ist das nicht nur so ein wirtschaftliches Problem.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein totaler Verlust von Würde, Einfluss und politischer Relevanz. Du hast schlichtweg keinen Platz mehr am Verhandlungstisch der Gesellschaft.
Weil ich nichts mehr anzubieten habe, was das System für sein Wachstum braucht.
Richtig.
Und das führt natürlich unweigerlich zur sozialer Instabilität. Weil eine Gesellschaft, die Millionen von Menschen zu reinen Zuschauern degradiert, verliert ja sofort ihre innere Legitimation.
Ganz genau.
Okay, das leuchtet total ein. Das war also der erste Pfeiler, der wegbricht. Was ist das zweite fundamentale Problem auf unserer Überfahrt?
Das ist der Kollaps der makroökonomischen Rückkopplungsschleife.
Puh, okay, das musst du erklären.
Simpler gesagt, es ist eine riesige Nachfragelücke. Unser ganzer Kapitalismus basiert auf einem total einfachen Kreislauf. Produktion generiert durch Löhne die Kaufkraft.
Mhm.
Und diese Kaufkraft konsumiert dann wieder die Produktion.
Klar.
Wenn Roboter massenhaft Autos bauen, aber Roboter selbst kaufen ja keine Autos.
Eben.
Wenn die breite Masse keine Löhne mehr bekommt, trocknet einfach die Kaufkraft aus. Das System erstickt quasi an seiner eigenen Effizienz. Richtig. Die Unternehmen können dann theoretisch grenzenlos und supergünstig produzieren, aber der Markt bricht trotzdem in sich zusammen.
Mhm.
Weil niemand die effizient produzierten Güter kaufen kann. Dieser kaputte Wirtschaftskreislauf ist das zweite massive Leck in unserem Boot.
Aber Moment, Moment mal. Hier muss ich jetzt enthusiastisch reingerätschen, weil das ist doch genau der Punkt. Hier rufen doch jetzt alle sofort nach dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja, natürlich.
Oder einem Bürgergeld. Also Geld vom Staat für alle, Kaufkraft ist gesichert, Problem gelöst. Oder etwa nicht. Das ist doch der heilige Gral der aktuellen Debatte.
Ja, und da liegt ein riesiger Denkfehler. Und der liegt nicht in der Ökonomie, sondern in der Psychologie.
Okay.
Die Analyse stimmt dir im ersten Schritt sogar völlig zu. Ein massives Umlagesystem, also ein Grundeinkommen oder eine KI-Dividende, das wird absolut unausweichlich sein.
Eben, sonst verhungern wir Leute.
Genau. Anders lässt sich diese grundlegende Versorgung und die Stabilisierung der Märkte gar nicht aufrechterhalten. Aber das Dokument warnt extrem davor, dieses finanzielle Pflaster für eine echte gesellschaftliche Heilung zu halten.
Weil Geld allein dieses Vakuum nicht füllt, das entsteht, wenn die Arbeit weg ist.
Ganz genau, weil so ein reines Transferkonto, das liefert dir keine Struktur, es liefert keinen Sinn, keine Herausforderungen und vor allem keine gesellschaftliche Anerkennung.
Mhm.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Eine Gesellschaft darf nicht nur für ihre diszipliniertesten Mitglieder gedacht werden.
Wie meinst du das?
Wir machen oft den Fehler, bei diesem Thema in totale Extreme zu verfallen. Wir denken entweder, alle Menschen sind von Natur aus total faul.
Ja.
Oder wir glauben, wenn alle von der Lohnarbeit befreit sind, dann würden sie plötzlich alle Romane schreiben, Quantenphysik studieren und im Tierheim aushelfen.
Haha, ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo dazwischen.
Genau. Für einige wäre das sicher die ultimative kreative Befreiung. Aber für einen ganz großen Teil der Gesellschaft droht da ein massives Abrutschen in Passivität.
Oh, hier wird es wirklich interessant. Lass uns das mal ganz praktisch auf den Hörer übertragen.
Mhm.
Stell dir vor, du hast ewig Sommerferien. Also die ersten 3 Wochen sind der absolute Traum. Du schläfst aus, hast keine Verpflichtungen.
Herrlich.
Aber irgendwann gibt es keinen äußeren Taktgeber mehr. Niemand erwartet was von dir. Und dann wird's schwer. Du sitzt irgendwann nur noch in der Jogginghose auf dem Sofa und Netflix fragt dich zum 5. Mal, ob du noch zuschaust.
Ja.
Bequemlichkeit ist eine reale, gravierende Kraft, oder?
Absolut. Und die Quelle warnt hier ganz explizit vor digitalem Dauerkonsum. Denk mal an Games oder endlose Feeds, die ja ironischerweise von KI optimiert werden.
Ah, krass. Die gleiche KI, die mir den Job wegnimmt, hält mich dann mit Dopamin bei Laune?
Exakt. Das führt zu Vereinsamung, Verwahrlosung, im schlimmsten Fall zu Alkohol- und Drogenproblemen. Wie schaffen wir also Anreize zur Teilhabe, wenn dieser äußere Zwang zur Lohnarbeit wegfällt?
Okay, das ist ein echt düsteres, aber wahnsinnig plausibles Bild. Reines Geld aufs Konto rettet uns also nicht davor, als Gesellschaft auseinanderzufallen.
Nein, da reicht Geld einfach nicht.
Wir brauchen also einen neuen Mechanismus. Was schlägt das Dokument denn als Lösungsansatz vor?
Die Quelle schlägt ein Konzept vor, das sie Beitragswerte nennt. Das ist ein europäisches System, im Grunde eine neue Währung der Anerkennung.
Puh. Okay, also bei dem Begriff Beitragswerte oder soziales Punktesystem, da schrillen bei mir sofort alle Alarmglocken.
Das dachte ich mir.
Das klingt original nach massiver Überwachung und Bestrafung à la China. Wie soll das bitte nicht direkt in einer Dystopie enden?
Dieser Reflex ist total verständlich, aber der Experte in dem Dokument differenziert da messerscharf. Es geht hier um ein strikt positives System.
Okay, was heißt das konkret?
Es gibt keine negativen Sanktionen, keine Minuspunkte und vor allem keine Überwachung der privaten Lebensführung.
Mhm.
Du bekommst ausschließlich positive Punkte für gesellschaftliches Engagement.
Sowas wie im Verein.
Genau. Vereine, Kultur, Sport, Ehrenamt. Das Dokument bringt da sehr konkrete Beispiele aus der Mitte der Gesellschaft.
Okay, lass mal hören.
Nehmen wir mal einen Jugendfußballtrainer im Dorfverein.
Ja.
Der bekommt Punkte. Ein Trainer in einem Leistungszentrum bekommt vielleicht mehr Punkte, weil der Aufwand und die Verantwortung größer sind. Die Punkte sind also gestuft.
Ah, okay. Es wird also nicht alles einfach gleich bewertet.
Genau. Oder das lokale Amateurorchester, der Chorleiter, die freiwillige Feuerwehr, jemand, der Nachhilfe gibt oder öffentliche Orte pflegt.
Da wirft sich bei mir sofort die Frage auf, was ist mit den Leuten, die nicht so gerne im Rampenlicht stehen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Papier. Es zählen eben nicht nur die lauten, sichtbaren Taten.
Sondern auch die stillen.
Richtig. Auch die Verwaltungsverwaltung im Hintergrund, der Kassenwart, die Person, die geräuschlos alles organisiert. Auch das generiert diese Beitragswerte.
Aber wenn das jetzt die neue Währung für Anerkennung ist, gibt es dann nicht das Risiko, dass sich wieder so eine Art Elite bildet? Dass ich mir diese Punkte einfach ansammle und dann der König im Dorf bin?
Genau das soll durch die Dynamik des Systems verhindert werden. Die Beitragswerte verfallen nämlich nach einer gewissen Zeit.
Oh, warte, echt?
Ja, zum Beispiel nach einem Jahr.
Das ist ja genial.
So entstehen eben keine neuen, starren sozialen Klassen. Du kannst dich nicht ewig auf deinen Lorbeeren ausruhen.
Das heißt, es belohnt immer die gegenwärtige Teilhabe.
Richtig. Und ganz wichtig, diese Punkte sind niemals kaufbar oder vererbbar.
Ah, okay. Weil sonst würde ja wieder nur das Kapital siegen. Dann kauft sich der Millionär einfach gesellschaftlichen Status.
Exakt. Das darf unter keinen Umständen passieren.
Okay, dieses Konzept ist eigentlich faszinierend durchdacht. Aber selbst ein gut gemeintes System kann ja irgendwann kippen. Es bedarf doch sicher strenger Regeln. Wo zieht die Analyse denn die absoluten roten Linien?
Die absolut schärfste rote Linie zieht das Dokument bei der Gesundheit.
Also sowas wie Gewicht oder Rauchen?
Genau. Man könnte ja zynisch sagen, wer nicht raucht und Idealgewicht hat, entlastet das Gesundheitssystem und bekommt dafür Punkte.
Oh Gott, ja. Dann sind wir direkt bei Fitness-Trackern, die mit dem Staat verbunden sind.
Und genau das ist strengstens verboten. Das wäre viel zu übergriffig. Gesundheitliche Parameter dürfen nicht bewertet werden.
Okay, das beruhigt mich schon mal.
Das Innere, die Biologie, bleibt privat. Bewertet wird nur das nach außen gerichtete Handeln für die Gemeinschaft.
Und was passiert mit Leuten, die einfach Nullpunkte haben? Weil sie nicht können oder gerade einfach nicht wollen?
Da kommt die zweite große Leitplanke ins Spiel. Wir haben ja über ein zweistufiges System geredet. Das Existenzminimum, also das Grundeinkommen, muss absolut unangetastet bleiben.
Ah, okay. Anerkennung darf also nie in Zwang kippen.
Genau. Die Basis ist bedingungslos. Wohnen, Essen, Grundversorgung. Wenn du null Beitragswerte hast, nimmst du halt nicht an den Zusatzprivilegien teil. Aber dir wird nichts Lebenswichtiges weggenommen.
Verstehe. Wer verteilt diese Punkte eigentlich? Da braucht es doch europäische Leitplanken, oder? Ich stelle mir da so ein gruseliges zentrales Wahrheitsministerium vor.
Nein, nein, auf keinen Fall ein zentrales Ministerium. Das System muss dezentral, transparent und datensparsam sein.
Okay.
Die Vergabe läuft über Kommunen, Vereine, Kulturinstitutionen. Die kontrollieren sich quasi lokal gegenseitig.
Das klingt nach einem massiven Organisationsaufwand. Warum müssen wir uns damit jetzt schon beschäftigen? Die KI ist ja noch nicht ganz auf dem Level, dass sie den Klempner morgen ersetzt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, der größte Vorteil dieses Systems ist eigentlich seine frühe Einführbarkeit. Der Autor fordert massiven zeitlichen Druck.
Warum diese Eile?
Weil solche historischen Übergänge extrem brutal sind, wenn man nicht vorbereitet ist. Wir müssen das jetzt freiwillig und spielerisch testen.
Mhm.
In kleinen Kommunen. Wir müssen Fehler machen, Vetternwirtschaft erkennen und das System anpassen.
Bevor die Krise da ist.
Richtig, bevor die Krise da ist. Wenn der Arbeitsmarkt erstmal massiv wegbricht und wir panisch reagieren, dann fliegt uns das um die Ohren.
Okay, also was bedeutet das nun alles für dich, der uns gerade zuhört? Wir müssen uns mental wirklich von der Idee verabschieden, dass Wertschöpfung nur das ist, was ein Gehalt auf dem Konto generiert.
Absolut richtig.
Fassen wir diesen ganzen Deep Dive mal zusammen. Die Gefahr ist am Ende gar nicht, dass die KI unsere Arbeit macht. Das könnte sogar toll werden.
Ja.
Die wahre Gefahr ist, dass wir dem Menschen danach einfach nichts mehr anzubieten haben, außer einer Basisversorgung und digitaler Ablenkung.
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Eine Gesellschaft braucht Sinn und Zusammenhalt.
Genau. Und deshalb möchte ich mich heute mit einem kleinen Gedankenexperiment von dir verabschieden. Das baut auf unserer Diskussion auf, geht aber noch einen Schritt weiter.
Da bin ich gespannt.
Denk mal ernsthaft darüber nach. Wenn dein Gehalt morgen bedingungslos gesichert wäre, und deine gesellschaftliche Stellung, dein ganzer sozialer Status würde nur noch durch das bestimmt werden, was du freiwillig für andere beiträgst.
Ja.
Welche deiner heutigen Hobbys oder Wochenendaktivitäten würden plötzlich zu deiner neuen, wahren Karriere werden? Müsstest du dich komplett neu erfinden? Oder leistest du die Arbeit der Zukunft eigentlich schon heute, nur ohne dass sie bisher vom System als solcher anerkannt wurde?
Eine sehr gute Frage.
Etwas, worüber man nachdenken sollte, bis zu unserem nächsten Deep Dive. Danke fürs Zuhören.